Ja, das Theaterstück, das habe ich so ein bisschen an einen der lustigsten Cartoons, den ich jetzt mal gesehen habe, mal erinnert. Und zwar habe ich vorher mal in so einem Kalender gesehen. Der Cartoon war nur ein Bild. Da sitzt eine junge Frau und ein junger Mann, der wahrscheinlich nicht ganz zufälligerweise so aussieht wie Woody Allen, an so einem Bistrotisch in einer Kneipe. Und dann sieht man so eine riesige Sprechblase und da sagt der Mann zu der Frau: Du, pass mal auf, ich bin hier gerade vorbeigekommen. Ist wahrscheinlich in Berlin gewesen. So, irgendwann in den 70er Jahren nehme ich mal an von der Atmosphäre. Du, ich bin hier gerade vorbeigekommen und da schaue ich hier so durchs Fenster und sehe, da sehe ich dich, ne? Und irgendwie habe ich gleich gedacht, das ist die Frau, die ich mir immer so erträumt habe, vom Äußeren her, vom Eindruck her. Und da habe ich mir einfach allen Mut dieser Welt zusammengefasst und bin reingekommen und habe mich jetzt zu dir an den Tisch gesetzt. Und ich muss dir einfach sagen, wir kennen uns zwar erst kurz, aber ich liebe dich. Also wenn ich dich so sehe, du bist all das, was ich mir jemals erträumt habe. Ich kann mir ganz genau schon ausmalen, wie toll unsere Beziehung eigentlich werden wird. Wir werden uns jetzt befreuen und einige Jahre nach heftigen Liebeswallen werden wir dann heiraten, werden Kinder bekommen und wir werden eine ganz fantastische Zeit zusammen haben, so wie wir es uns jemals erträumt haben. Allerdings sehe ich auch schon ein paar Probleme auf uns zukommen. Werden wir diese ganze Zeit wirklich ohne jeglichen Stress aushalten? Wird es wirklich so sein, dass wir uns dann immer lieben? Oder werden dann vielleicht nach 2, 3 Jahren erste Gewohnheitserscheinungen auftreten und wir wissen gar nicht mehr, ob das jetzt gut ist, was wir gemacht haben? Und wir werden wahrscheinlich dann unüberbrückbare Differenzen bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich uns das jetzt zumuten soll. Und deswegen sage ich einfach, du, pass auf, es war eine gute Zeit mit dir, aber ich glaube, wir müssen uns trennen. Darüber stand dann die kürzeste Beziehungskiste der Welt. Ja, also das war genauso wie unser Theaterstück gerade so ein bisschen halt, Leute, die sich richtig entscheiden können und vielleicht ist es ja manchmal sogar so ein bisschen so ein Problem von den Leuten, die lange nachdenken und die viel studieren, dass sie sich nicht so gut entscheiden können. Darum soll es heute gehen, um das Thema Skeptiker. Wir sind immer noch bei der Reihe gewagt, da geht es um Menschen. Es geht darum, um Menschen heute, die einen skeptischen Ansatz zum Leben haben. Und wenn man einen skeptischen Ansatz insgesamt zum Leben hat, hat man den wahrscheinlich auch zum Thema Glauben. Und ein biblisches Beispiel dafür ist der Jünger, also einer der ersten Nachfolger von Jesus Christus, Thomas genannt. Und der bekommt aufgrund einer Bibelstelle im Johannesevangelium seit langer Zeit den Beinamen verliehen, der Ungläubige. Das habt ihr wahrscheinlich schon alle mal gehört, der ungläubige Thomas. Und heute möchte ich einfach mich mal in der Predigt ein bisschen damit beschäftigen, ob er diesen Namen zurechtträgt. Skepsis, was ist denn das eigentlich? Skepsis meint im Deutschen Zweifel. Zweifel, ein deutsches Wort, das von der Wortbedeutung her meint zwiespältig. Also eine Unsicherheit in Bezug auf irgendetwas. Zum Beispiel immer auch an den Glauben an Gott. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ich kann mich einfach nicht entscheiden. So ähnlich wie unser junger Mann, der sich nicht so richtig entscheiden kann oder möchte. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von unserem allseits geliebten Literaten Thomas Mann, der sagt zu diesem Thema, das Positive am Skeptiker, also an so einem Menschen, der zwar gerne zweifelt oder der einfach von Zweifel geprägt ist, ist, dass er alles für möglich hält. Da habe ich mir dann noch so ein Zitat rausgesucht, das heißt, das Negative am Skeptiker ist, dass er nichts für wahr hält. Das ist von Thorsten Westers Zitat. Und ja, also nicht, dass man diese beiden Zusammen vergleichen kann. Halt. Aber hier bei Medias Res beschäftigen wir uns mal mit dem ersten Thema mal, der zweifelnde Thomas in uns allen drin. Ja, das ist ja durchaus ein nicht ganz unbekanntes Zeitphänomen, dass wir nur das glauben, was wir sehen. Ich persönlich glaube nur das, was ich sehe, was ich handgreiflich packen kann. Wir sind beweisorientiert, gerade hier in Würzburg ist eine Studentenstadt und wenn ich mich so umgucke, halt, wie viele Studenten sind denn heute Morgen da? Okay, euch muss ich allen nicht erzählen, was die Aufklärung ist und so. Und wir sind heute beweisorientiert. Wir wollen erstmal was beweisen. Die Naturwissenschaftler natürlich erst recht. Ne? Da muss man natürlich erstmal alles durchprüfen und man muss verschiedene Experimente gemacht haben, dass man wirklich zu einer Überzeugung kommt. Und man ist nach allen Seiten offen, man ist tolerant, man schaut sich alles mal an. Und und man ist natürlich auch ein bisschen enttäuscht von allem, wenn ich so in der Welt herumschaue. Ich bin ganz privat enttäuscht von Menschen, die mir mal was Böses angetan haben. Ich bin enttäuscht von der Politik, was die alles machen, Mehrwertsteuererhöhungen und kann man den ganzen Leuten dann überhaupt glauben, was die mir da so erzählen und was die mit unserer Gesellschaft und mit unserem Krankenversicherungssystem und mit unserer Rente und mit allem Möglichen machen. Und ich bin auch enttäuscht von der Kirche. meine, die Kirche hat auch nicht so ein ruhmreiches Bild in all den Jahren abgegeben, in denen es sie gibt. Da gibt es viele unschöne Ausartungen, die auch immer Skeptiker gerne zitieren von Hexenverfolgung und so weiter und so fort. Von Dingen, die die Kirche abgenickt hat und vielleicht nicht hätte abnicken sollen, die Kirche als Institution. Und es fällt uns daher oft nicht leicht, uns festzulegen. Aber es ist erstmal so, Zweifel als solcher ist nicht unnatürlich, das ist nichts, wofür man sich schämen müsste erstmal, sondern der ist ganz normal, das ist eine natürliche Reaktion auf die ganze Angebotsvielfalt, die wir haben. Wir haben heute einen ganzen Warenkorb von Angeboten in allen Bereichen, im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, im Glaubensbereich, wir können uns alles Mögliche rauspicken. Und nicht alles, was uns da angeboten wird, ist richtig, es kann nicht alles richtig sein. Und manches ist auch definitiv überhaupt nicht richtig. Vollkommen falsch. Und da stellt sich die ganz natürliche Frage, wem kann ich denn da vertrauen? Überhaupt in dieser ganzen Geschichte. Könnte ich überhaupt der City Church vertrauen? Was ist das eigentlich für ein komischer Laden hier? Wenn Leute, die ab und zu mal auf unserer Homepage sind, die werden da auch mal ein paar kritische Stimmen entdecken, die wir dann nicht rauslöschen, sondern ich denke, das muss man aushalten können. Da schreiben so ein paar Leute, ihr seid doch auch nur eine von diesen vielen Drecksekten, die irgendwas Komisches machen. Das ist ein Vorwurf und das ist auch ein Zweifel, den jemand artikuliert und den man ja auch erstmal artikulieren kann. Was ist denn das eigentlich für ein Laden da? Was machen die da eigentlich? Und kann ich den Leuten vertrauen? Werden da gesicherte Erkenntnisse weitergegeben oder sollte man das vielleicht mal in Ruhe mal durchprüfen? Und unsere Geistesgeschichte der letzten paar hundert Jahre lebt eigentlich auch so ein bisschen vom Zweifel. Ich habe vorhin schon mal das Stichwort Aufklärung fallen lassen. Seit der Aufklärung, seit dieser philosophischen Ausrichtung der Aufklärung, wird eigentlich immer wieder gesagt, Zweifel ist gut. Es ist eigentlich gut, dass man erstmal alles aufs Podium stellt und sagt, mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Wir checken das mal durch und dann prüfen wir mal, wir machen mal Versuchsreihen und wenn die eine Geschichte klappt und das ist ein erfolgsversprechender Weg, dann gehen wir da weiter und experimentieren. Learning by doing. Und dann kommen wir immer mehr zu gesicherten Erkenntnissen, die letztendlich darauf beruhen, dass dieser Zweifel mal bestanden hat. Also gar nicht so schlimm. Außerdem schützt Zweifel im Bereich des Glaubenslebens auch vor Leichtgläubigkeit. Es gibt ja vielleicht auch manchmal mal unseren Ansatz, dass wir gerne mal schnell was glauben wollen, was uns jemand erzählt, weil es uns gerade so gut passt und weil wir dann einfach mal das mal übernehmen oder gar nicht groß drüber nachdenken. Es gibt vielleicht auch Menschen, die so ein bisschen so strukturiert sind, dass sie leicht geneigt sind, anderen Leuten zu glauben. Und das ist nicht so gut, wenn man allen Leuten immer alles gleich glaubt. Das kann ich auch aus meinem beruflichen Hintergrund gut sagen. Da erlebt man oft Enttäuschung. Ja, aber Zweifel, wenn er stehen bleibt und wenn er mich dann immer wieder umtreibt und in meinem Leben, wenn ich auf der Suche bin nach Antworten und keine Antworten finde, nicht nur im privaten Bereich, nicht nur was die Partnerwahl angeht, sondern vielleicht auch oft, was meine zentralen Fragen angeht, wie mein Leben ausschauen soll, wie ich mich entscheiden soll, wie ich mich auch vielleicht religiös entscheiden soll. Wenn ich mich dann nie entscheide, dann kann mich das auch in die Verzweiflung treiben, in eine Situation, wo ich so im Niemandsland schwebe, keine Entscheidung getroffen habe und mich immer wieder nach rechts und links drehe und gar nicht weiß, was ich jetzt nur noch eigentlich glauben soll. Ja, jetzt gucken wir uns doch mal an, was im Johannesevangelium, der Johannes ist nämlich der Einzige, der das ziemlich lange beschreibt, diese Geschichte mit dem Thomas, mit diesem Jünger, was da wirklich drin steht. Was da über Zweifel gesagt wird und was der Thomas eigentlich für einer ist. Und dazu lese ich euch erstmal die Stelle vor, die auch jetzt hinter mir erscheint. Also steht im Johannesevangelium, das vierte Evangelium in der Bibel von vorhin gelesen, in den Versen 24 bis 29. Da steht Folgendes. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. So steht es im Johannesevangelium geschrieben. wir finden in den Evangelien gar nicht sonst so viel über den Thomas. Thomas ist einer der 12, wie in dieser Bibelstelle drin steht, also einer der 12 engsten Vertrauten, Jünger genannt, die ein paar Jahre lang mit Jesus durch die Gegend gezogen worden sind, alle seine Lehren mitbekommen haben und eigentlich auch so eine Art innerer Freundeskreis waren, also jemand, der Jesus sehr gut kannte. Trotzdem taucht er in den ganzen Evangelienberichten eigentlich dreimal an drei so Stellen auf, die so ein bisschen was über seinen Charakter beleuchten. An der ersten Stelle, da geht es darum, da wird Jesus aufgefordert, zu Lazarus zu kommen, der ja verstorben ist und wo gesagt wird, komm bitte zum Begräbnis von Lazarus. Und Jesus entscheidet sich dann dazu, dahin zu gehen. Und Hintergrund ist ein bisschen problematisch. Es war schon eine sehr angespannte Lage, es gab schon Feinde, die Jesus Übles wollten. Und Thomas sagt dann so sinngemäß, ich zitiere es jetzt mal frei, so ja, Leute, dann lasst uns mitgehen und sterben. Also sie hatten eine sehr ernste Entscheidung getroffen. Das war jemand, der schon ganz eng bei Jesus dran war und der zu seinen engsten Vertrauten zählt und sogar bereit war, eine kritische Geschichte mit ihm durchzustehen. Und ein bisschen später mal zeigt er mal recht deutlich, dass er einige Dinge, die Jesus erzählt hat, nicht so richtig verstanden hat. Das drückt auch mal so ein Evangelist aus, da wird eine Frage gestellt und da wird daraus deutlich, er hat nicht so richtig verstanden, was mit Jesus so passieren soll und wie das dann mit Tod und Kreuzigung und Auferstehung, wie das alles so zusammenhängen soll. Das ist die Vorgeschichte. Und, um jetzt diese Stelle richtig verstehen zu können, muss ich auch ein bisschen was zu der Situation erzählen, die um dieses Geschehnis herum war. Die Situation war nämlich eine ganz schöne Krisenstimmung. Also versetzen wir uns jetzt mal in diese Lage, tauchen mal 2000 Jahre zurück in die Geschichte ein und versuchen mal vorher zu erfassen, was da los war. Jesus wurde ganz kurze Zeit vorher verhaftet von offiziellen Leuten. Das war also richtig eine große Aktion, wo er verhaftet wurde. Und alle seine Jünger, also dieser enge Kreis von Leuten, die sind sofort abgehauen. Steht in zwei Evangelienstellen, bei Matthäus und Markus steht drin, sie verließen ihn und flohen, haben sich verdünnisiert. Weil es ja nun auch nicht keine spannende Situation halt, dass da plötzlich derjenige, mit dem man durch die Gegend zieht, in den Zielpunkt der Justiz und der religiösen Führer kommt und die ihn verurteilen wollen. Und Jesus wird dann auch verurteilt. In einem unglaublichen Prozess, den wir in der Evangelie nachlesen können, der strotzt vor Unverschämtheiten. Amnesty International würde aufschreien, wenn heute sowas passieren würde. Jesus wird dann gekreuzigt und stirbt einen furchtbaren Tod am Kreuz. Einen der furchtbarsten Tode, die man sich überhaupt so ausmalen kann mit sadistischen Fantasien. Und jetzt stellen sich ein paar berechtigte Fragen. Wenn ich jünger bin, ich bin einer von diesen 12, die mit Jesus durch die Gegend gezogen sind. Was mache ich dann? Mein Führer wird verhaftet, mein engster Vertrauter. Die kreuzigen den. Was passiert denn jetzt mit mir? Sind die Jünger jetzt als nächstes dran? Das ist ja die gleiche Mörder und das ist ja die gleiche Bande, die hinter Jesus hergelaufen ist und eine gefährliche Gruppe vielleicht ist für die Staatsoberen. Und dann, abgesehen davon, jetzt ist Jesus gestorben. Ja, dieser tolle Mann, mit dem ich da durch die Gegend gezogen bin, der Kranke geheilt hat, der auch Tote auferweckt hat, der Wunder getan hat, der allerlei gezeigt hat. Aber letztendlich ist er doch gestorben am Kreuz. Und ich habe das mitbekommen. Und er ist nicht runtergestiegen. Da sind Leute rein vorbei, die haben gesagt, hier, wenn du da oben am Kreuz hängst, dann komm noch runter und zeig's uns. Das hat er nicht getan. Er ist gestorben. Und war das jetzt alles? Ja, also war es das jetzt? Und war Jesus jetzt mehr als ein guter Mensch, ein Prophet, ein Philosoph oder ein volksnaher Theologe, der das alles mal schön erklären konnte und irgendwie ganz nett und lieb war? War er vielleicht sogar ein Lügner, wenn auch ein netter? Das sind Dinge, die ich mich als Jünger fragen würde, wenn ich skeptisch veranlagt bin und die ich mich berechtigt fragen würde, weil sowas passiert ja nicht häufig. Und jetzt kommt die unglaubliche Botschaft. Jesus ist begraben worden, das hat man ja gesehen, es gab ein Grab, da war auch ein Stein davor gerollt und er war wirklich tot. Und das kann man schlecht verheimlichen, wenn jemand tot ist. Und jetzt kommt da plötzlich so eine Botschaft an die Jünger ran, das ist nämlich ganz kurz vor dieser Stelle gewesen. Er wird ja beschrieben, Thomas war nicht dabei, als Jesus kam. Jesus kam schon zu einigen Leuten, nämlich ganz unmittelbar nachdem Jesus auferstanden ist, hat er sich Maria Magdalena gezeigt. Und hat gesagt, geh zu den Jüngern und erzähl denen das. Und dann ist erst Maria Magdalena zu den Jüngern gegangen, hat das erzählt. Und dann ist Jesus, so wird im Johannesevangelium kurz vorher beschrieben, auch tatsächlich den 11 Jüngern ohne Thomas erschienen. Sagt, hallo, Friede sei mit euch und ich bin da und ich bin bei euch. Und da war Thomas nicht dabei bei dieser Geschichte. Stellt euch mal vor, euch wird jemand diese Geschichte erzählen. Ist das glaubhaft? Ist das mal die erste Geschichte damals? Da kommt erstmal eine Frau an, die erzählt, Jesus ist auferstanden. Dazu muss man Folgendes sagen. Wir leben heute in einer gleichberechtigten Gesellschaft, wo im Grundgesetz drinsteht, dass Frauen gleichberechtigt sind, auch wenn es immer noch nicht so ganz umgesetzt ist an einem Punkt. Aber damals war eine Frau gesellschaftlich nichts. Da war eine Frau nicht mal als Zeuge vor Gericht zugelassen. Und wenn dann eine Frau kommt, die noch eine etwas zweifelhafte Geschichte hat, wie man ja weiß, eine zweifelhafte Vorgeschichte, und die erzählt mir als erstes, ja, der Jesus ist jetzt auferstanden. Okay, ein Zeugnis, kein besonders glaubhaftes. Und möglicherweise ist ja auch diese Geschichte jetzt, wenn man die so hört, wenn man die erzählt bekommt, Thomas erzählt die, bekommt die von den anderen Jüngern erzählt, vielleicht auch ein guter Trick von einigen Fanatikern. Kann man auch in den Evangelien nachlesen, wie Leute sich darüber Gedanken gemacht haben. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da ist dieser Jesus, den haben wir jetzt zwar beseitigt, verurteilt und umgebracht und begraben, aber der hat da irgendwas davon erzählt, dass er wiederkommt und nicht, dass da jetzt so eine Sekte entsteht und diese Leute dann erzählen, der ist wieder auferstanden und so, also stellen wir mal ein paar Wochen davor dahin. Also das war nicht so ganz ohne, solche Diskussionen waren da im Raum. Und vielleicht war es jetzt ein guter Trick von Fanatikern. Vielleicht ist das nur eine schöne Geschichte. Da hat einer den Jesus geklaut und hat ihn irgendwo anders begraben und dann das Grab ist leer, juhu. Ja? Und eine schöne Geschichte von Engeln und einer Frau, von einer ehemaligen Prostituierten, die dann erzählt, dass er ihr begegnet ist. Ganz glaubhaft. Gut, das mit den Jüngern ist natürlich schon eine andere Nummer. Die Jünger sind natürlich ein paar Jahre mit Jesus rumgelaufen und die waren ja selber in dieser gefährlichen Situation drin. Die sind schon bessere Zeugen. Aber letztendlich, die Jünger sehen Jesus leibhaftig und das ist schon mal ein ziemlich guter Beweis. Einen viel besseren Beweis gibt es auch nicht. Aber Thomas, und das finde ich jetzt bemerkenswert in der ganzen Geschichte, er hat eine Geschichte wohl gut verstanden. Und zwar, das ist eine ganz wichtige Sache, ob das stimmt, was die anderen da erzählt haben. Ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht. Daran macht sich das nämlich eigentlich wirklich fest, was da gelaufen ist. Das ist keine zweitrangige Frage, die ich so neben anderen da irgendwann mal entscheiden kann. Sondern das ist die alles entscheidende, zentrale Frage, ob das, was der Thomas da von seinen anderen Jüngern erzählt bekommen hat, wirklich wahr ist, dass Jesus wirklich wieder lebt. Das wäre eine einmalige Geschichte, die so in der Weltgeschichte noch nie passiert ist. Und die auch von Jesus so vorausgesagt ist und die dann wirklich demonstrieren würde, was dahinter steckt. Und diese Frage entscheidet eigentlich darüber, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Ist er der größte Verlierer der Weltgeschichte, jemand, der tolle Lehren gebracht hat, aber letztendlich eigentlich auch wie viele andere auch gestorben ist? Oder ist er vielleicht der größte Gewinner der Weltgeschichte? Und Thomas versteht noch mehr. Es reicht ihm nicht, dass andere ihm davon erzählen und er sich dann eine Meinung dazu bildet. Also um diese Geschichte richtig verstehen zu können und wirklich glauben zu können, braucht er eine persönliche Erfahrung. Und zwar eine höchstpersönlich, sinnlich erfassbare Erfahrung. Er will Jesus anpacken. Das ist der größte Beweis. Der zweitgrößte Beweis ist, ihn zu sehen, den Auferstandenen zu sehen. Der größte Beweis ist, ihn selber anzufassen. Und das ist genau das, was er hier formuliert. Er sagt, er sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Leiter lege, dann kann ich es nicht glauben. Das wäre der größte Beweis, das wirklich selber zu sehen, dass diese Wundmalen noch da sind, dass wirklich diese Person, die da vor mir steht, keine fromme Vision ist, kein Trugbild. Das könnte ja auch noch sein, ne, dass die Jünger da, als sie das erste Mal davon berichten, dass Jesus bei ihnen war, dass das so eine Art heilige Vision war oder vielleicht auch so eine Art, die Nerven gehen mit denen durch. Ne? Aber das ist der größte Beweis, ihn anzufassen. Und das ist sogar der größte Beweis, der ganz kurz vorher Maria Magdalena verweigert wurde. Lest das mal im Johannesevangelium nach. Jesus sagt zu Maria Magdalena, fass mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren und so und du kannst mich jetzt nicht anpacken. Bisschen später dem Thomas erlaubt er das. Und bei dieser Haltung von dem Thomas, was der Thomas dort zum Ausdruck bringt und von seiner eigenen Geschichte, zeigt sich ganz, ganz groß eine Geschichte. Der Thomas, der hatte eine unendliche Sehnsucht, die Wahrheit zu erfahren. Der wollte wirklich wissen, ob Jesus auferstanden ist. Und er wollte es für sich persönlich wissen. Er wollte wissen, ob das alles ein Trugschluss ist, ob das alles Mist ist, was die Leute erzählen. Er wollte wirklich wissen, ob er das für sich glauben kann. Und deswegen zweifelt er nicht, weil er sich nicht wünschen würde, dass das nicht passiert ist, sondern er will es wirklich wissen und will zu einer persönlichen Entscheidung kommen. Jetzt kommt Jesus. der beste Seelsorger, der ihm genau diese Sehnsucht erfüllt, die er hat. Das genau gibt ihm nämlich Jesus in dieser Stelle. Eine Woche, nachdem Jesus den ersten Jüngern erschienen ist, wo Thomas nicht mit dabei war, taucht er wieder auf. Und wir lesen da, nach 8 Tagen, die waren drinnen versammelt, Thomas war bei ihnen, die Türen waren verschlossen und trotzdem tritt Jesus mitten unter sie, in die Mitte von diesem Kreis. Er ist wieder da. Also allein diese Umstände sind bemerkenswert. Da kommt jemand durch eine geschlossene Tür. Sichtbar, mit Wundmalen, die er jetzt auch hat. Und jetzt stellt euch das mal selber wieder vor, ihr seid in diesem Raum und er spricht mich dann persönlich an, und zwar genau auf die Geschichte, die ich eine Woche vorher gefragt habe oder mir gewünscht habe, sie zu machen. Und er bietet aber genau freimütig das an, was ich will. Er sagt, ja, fass mir in die Seite, tu es. Und das ist einfach so eine überzeugende Gnade, dass man davor wirklich, wirklich staunt, was da passiert. Was wird man denn wohl von Jesus erwarten, so nach menschlichem Maßstab, wenn man sich jetzt in Jesus hineinversetzt? Wir setzen mal den Fall voraus, er war eine Woche vorher dabei. Er war der Auferstandene, er war dabei. Hat sich jetzt mit angehört, wie der Thomas da diese Zweifel äußerte. Was wäre denn da so eine natürliche Reaktion darauf, wenn ich diesen Thomas mitbekommen würde? Ne? Erst hauen die Jünger alle ab, als es brenzlig wird. Und Thomas ist einer, der alle Lehren kannte, der die Berichte von seinen Freunden, mit denen er 3 Jahre lang durch die Gegend gezogen ist und die ihm das erzählt haben, in den Wind schrieb und fordert einen fast unverschämt anmutenden Beweis. Was wird man da erwarten? Also vielleicht eine Bußpredigt, dass Jesus auf ihn zugeht und sagt, also, komm mal, ne, das hättest du doch wirklich glauben können. Allein die Geschichten, vielleicht hättest du den anderen nicht glauben können, aber deinen Freunden hättest du doch glauben können. Vorwürfe, vielleicht auch Ironie. Aber Jesus ist anders. Er beginnt diese Szene mit einem Friedensgruß. Er sagt, Friede sei mit euch. Er bringt also gleich so ein, er bringt Freundlichkeit in die Sache rein. Vielleicht ist es auch notwendig, wenn ich mir jetzt vorstelle, Jesus würde jetzt leiblich durch die Tür reinkommen. Ich glaube, dann würden wir auch erst alle mal erschrecken, wenn so etwas passieren würde, wenn sowas bei euch zu Hause passieren würde. Das sind immer die Momente, wo ich denke, gut, dass ich damals dann doch nicht dabei war. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich einer der Jünger gewesen wäre, damit ich wirklich auch so ein ganz sicheres Gefühl hätte, dass da alles wirklich ganz klar ist. Aber das ist ja auch eine mystische Geschichte, die da passiert. Da kommt ein Toter, ein ehemals Toter, lebendig durch die Tür rein, der Wundmaler hat. Und er sagt dann aber zu mir, Friede sei mit euch. Und stellt klar, was hier läuft, wie er zu den Leuten kommt. Und er geht genau auf die Bedürfnisse ein, die Thomas geäußert hat, auf seinen Wunsch, ohne ihm einen einzigen Vorwurf zu machen. Und Thomas soll auch nicht glauben, Thomas soll jetzt nicht bereits abnicken, bevor er das nicht getan hat, bevor er nicht genau das gemacht hat, was er sich gewünscht hat. Und diese Aufforderung, dann zu glauben, zeigt, dass es Jesus darauf ankommt, dass Thomas diesen Weg findet, diesen direkten Weg zum Glauben. Und das ist sowas von unglaublich und entwaffnend. Wenn mir das selber passieren würde, dann glaube ich, dann hätte ich auch in dem Moment verstanden, was da eigentlich läuft. Ich sehe Jesus, Jesus bietet mir das an. Ich erlebe, dass das hier nichts Normales ist und nicht etwas, was man sich irgendwie mit einem normalen Verstand erklären kann. Und ich sehe, dass wirklich Jesus eine Woche vorher da war, dass er auferstanden ist. Und jetzt habe ich den Beweis. Und dann kommt die Reaktion darauf. Er hat verstanden, wer da vor ihm steht. Und die Zweifel, mit denen er vorher gekämpft hat, die sind weg. Weil jetzt hat er nämlich die Antwort und er sagt, dasjenige, was er jetzt wirklich erfasst hat. Mein Herr und mein Gott. Das größte Glaubensbekenntnis, glaube ich, was man überhaupt sprechen kann. Und uns auch das erste überhaupt, was man eigentlich so in der Bibel so in der Form lesen kann, dass jemand Jesus direkt als Gott bezeichnet. Es gibt natürlich vorher ein paar Leute, die haben so ein bisschen was davon verstanden, aber das ist das größte Bekenntnis, was man sagen kann. Mein Herr und mein Gott, also derjenige, der eigentlich darüber vielleicht bestimmen soll, wie mein weiteres Leben aussieht und den ich wirklich jetzt vor mir stehend als Gott bezeichnen. Und Thomas glaubt jetzt nicht nur, dass Jesus lebt, sondern er hat auch die Konsequenz der Auferstehung erfasst. Er weiß, der so ist, das ist Gottes Sohn, das ist der Weg zum Vater. Mein Gott, die letzte Instanz. Und dieser Gott, der mir da begegnet, ist kein Rächer, nicht jemand, der sich höhnisch anmutend über meine menschlichen Schwächen darüber hinwegsetzt, sondern er kommt mit Liebe auf mich zu, um mir diesen Kontakt zu ermöglichen. Er öffnet die Türen. So war es beim Thomas. Und deswegen ist der Thomas kein ungläubiger Thomas. Der Thomas ist der
Vielleicht der erste Christ. Der erste richtige Christ, der es richtig gecheckt hat und der sich das nicht einfach gemacht hat. Und wir sehen ja, Zweifel ist erlaubt. Zweifel ist nicht nur erlaubt, sondern Jesus begegnet diesen Zweifelnden mit seinen Bedürfnissen. Also so, jetzt komme ich zu uns, wie wir heute sind. Diese Thomas-Geschichte ist nämlich nicht nur eine Story aus dem Evangelium, die nicht so super relevant für uns heute ist, sondern diese Thomas-Geschichte ist exemplarisch für uns alle. Denn wir sind alle heute genau in dieser Situation drin, in der Thomas auch war. Und zwar Thomas an dem Tag war, wo die Jünger zu ihm gesagt haben, Jesus war da, wir haben ihn gesehen, ne? Wir sind überzeugt davon, dass der Herr auferstanden ist, und Thomas war nicht mit dabei, hat ihn nicht gesehen. Wir werden wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten, nehme ich mal mit großer Wahrscheinlichkeit an, alle Jesus nicht leibhaftig sehen. Es gibt so ein paar Leute, die berichten so Erscheinungen von Jesus. Den meisten Leuten passiert das nicht. Uns wird das eigentlich nicht passieren. Und da steht jetzt eine interessante Sache ja drin in diesem Bibelvers. Das ist das Letzte, was da drin steht. Spricht Jesus zu ihnen, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das sind wir. Das hat Jesus vorausgesehen damals. Das kam die Himmelfahrt und danach läuft Jesus nicht mehr durch die Erde und zeigt sich nicht mehr jedem, sondern die Welt ist jetzt anders. Und nach seiner Himmelfahrt ist Jesus einfach nicht mehr leiblich auf Leben, aber er lebt immer noch. Und er ist uns viel näher, als er den Jüngern damals körperlich nahe kommen konnte. Nämlich dadurch, dass er dann, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, uns den Heiligen Geist geschickt hat und den Jüngern eigentlich vorher auch schon davon berichtet hat und auch den Heiligen Geist zugesprochen hat, ist Jesus uns heute, wenn wir ihm begegnen wollen und wenn wir an ihn glauben, durch den Heiligen Geist so nah, wie man nur sein kann. Er ist nämlich in uns drin. Er ist direkt bei uns, er ist immer bei uns, er ist in unserer Mitte. Und ich sage jetzt nur mal was Provokatives, er ist gerade hier. Genauso hier, wie er vor 2000 Jahren in dieser Stube, in dieser verschlossenen Stube war und reingekommen ist, obwohl alle Türen dicht waren. So ist Jesus heute hier. Das glaube ich ganz fest. Und sein Wort an Thomas ist nicht die Verurteilung des Weges von Thomas. Das wäre ja absurd, man könnte jetzt auch denken, so dieses letzte Wort, das wird ab und zu mal so interpretiert, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das könnte ja auch ein Vorwurf an Thomas sein. Ja, du hast mich ja nur jetzt angenommen, weil du mich gesehen hast und nicht doch diese Möglichkeit gehabt hätte. Aber besser ist es, wenn man einfach so glaubt. Das ist nicht die Verurteilung des Weges. Wäre doch absurd. Jesus hat doch diesen Zweifel aufgenommen und ist ihnen entgegengekommen. Das ist kein Vorwurf an Thomas, sondern das ist an uns gesprochen. Für uns ist es die Herausforderung, diesen Glaubensschritt zu gehen, obwohl wir Jesus vielleicht nicht selbst sehen. Und deswegen die Frage an uns, lassen wir uns zum Glauben bringen? Wollen wir glauben? Und ich möchte all die Leute, die da ein Problem mit haben, die skeptisch sind in Bezug auf den Glauben, denen möchte ich jetzt Folgendes sagen. Jesus tadelt nicht den Skeptiker. Das hat er bei Thomas nicht gemacht und das macht er bei dir auch nicht. Sondern er kommt ihm mit einem Angebot zum Glauben nahe. Jesus mit dem Angebot bei Thomas. Thomas musste das ja gar nicht mehr wahrnehmen. Ich weiß nicht, haben wir ein Bild davon gerade da? Auf diesen Bildern wird immer gezeigt, wie er in die Wunde passt. Lest mal im Evangelium nach. Er hat gar nicht in die Wunde gefasst. Das war gar nicht mehr notwendig. Als er diese Situation gecheckt hat, wer da vor ihm steht, hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Und dann war diese Geschichte, diese absurde Forderung erledigt. Trotzdem, Jesus hätte es ihm angeboten, er hätte es tun dürfen. Und wenn ihr ein Problem habt, dann wird er es genauso machen. Das war vor 2000 Jahren genauso gewesen wie heute. Und deswegen frage ich dich, wo ist denn dein Problem eigentlich? Wo ist dein Wunsch? Wo knackst du heute Morgen dran? Und wo sagst du vielleicht, ich möchte ja eigentlich gerne an diesen Jesus glauben. Die erzählen mir jede Woche in der City Church was von diesem Jesus und die singen da vorne, was wie toll der ist. Und ist ja alles gut und schön, kann ja auch sein, aber ich komme da nicht mit weiter. Ich würde gerne, aber das ist doch irgendwie nicht so ganz glaubhaft. Wo ist dein Problem? Was verstehst du nicht? Dann sage ich dir dazu, frag Jesus. Wenn er lebt, was er tut, davon bin ich überzeugt, ich bin nicht davon überzeugt, ich weiß es, dann wird er dir gerne antworten, wie er Thomas damals geantwortet hat. Und er will dir genauso begegnen, wie er Thomas damals begegnet ist. Und frag dich, wenn du jetzt einen Zweifel hast, ist mein Zweifel eigentlich ein Weg zum Ziel, so wie Thomas eigentlich wirklich wissen wollte, ob das mit Jesus stimmt oder nicht. Oder ist es eigentlich eine Entscheidungsbremse, habe ich das mal genannt. Also etwas, wo ich mir eigentlich immer so aufhebe, ich möchte mich eigentlich gar nicht entscheiden, ich möchte es lieber meinem Ungewissen lassen. Und Thomas hat eine Sache ganz klar verstanden. Der Glaube an Jesus hat etwas zu tun mit einer klaren persönlichen Willensentscheidung. Die wurde von Thomas damals abverlangt, zum Schluss, nachdem Jesus ihm entgegengekommen ist und ihm alles gegeben hat, was er haben wollte. Er sagt das zum Schluss, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das ist die Aufforderung an ihn. Und Thomas hat diese Aufforderung beantwortet, mein Herr und mein Gott. Und irgendwann bin ich und seid ihr alle mal an dem Punkt, genau an dem Punkt, wo Thomas damals war, an diesem Punkt in diesem Zimmer mit den anderen Jüngern, wo Jesus vor ihm steht und ihn fragt, bitteschön, deine Zweifel, die beantworte ich so und so. Jetzt sei gläubig und nicht ungläubig. Und da musst du dich entscheiden. Das wird irgendwann in deinem Leben kommen und du wirst diese Entscheidung immer treffen. Sobald du hier drin sitzt und diese Story anhörst, triffst du diese Entscheidung, wenn du rausgehst und sagst, ja gut, dann ich glaube das nicht so sehr mit dem Jesus. Dann hast du die Entscheidung getroffen. Einmal. Nicht für ewig vielleicht, aber wenn sie ewig stehen bleibt, dann triffst du ewig diese Entscheidung. Und eines Tages musst du auf diese Frage von Jesus antworten. Sag ich noch mal ein paar Punkte zu meinem eigenen Weg. Ich selber war auch mal so ein Thomas. Also als ich dieses Thema bekommen habe, habe ich gedacht, ja, okay, super, das ist ja wieder genau, das passt ja wieder genau rein. In die Geschichte etwas, dann kriegt man so ein Zweifelsthema. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn mein Lebensweg war durchaus ein bisschen so. Ich war so bis zum Mitte meiner 20er Jahre, das ist also jetzt so 15 Jahre her, war ich ein zweifelnder Mensch. Nicht mal einer, der so von Zweifeln sehr nagt war, sondern jemand, der auch so gesagt hat, ach, das mit dem Christentum, da sind ein paar nette Geschichten drin, einiges gefällt mir davon, auch ob das alles wirklich wahr ist, weiß ich nicht so richtig. Und dann bin ich damals mal in einen Bibelkreis gegangen, von einem Freund eingeladen und habe mich da 2 Jahre reingesetzt und wir waren damals so eine Art Opposition mit ein paar Leuten in diesem Bibelkreis und haben dann immer schlau dagegen geredet, dass diese Sachen, die in der Bibel drinstehen, doch irgendwie letztendlich nicht sein können und haben immer kräftig diskutiert und die waren damals sehr geduldig. Falls irgendwann, Hans, falls du mal diese Predigt auf MP3 hören solltest, vielen Dank, Hans. Der weiß dann schon, wen ich meine, nicht der Hans Rimkus, sondern ein alter Freund von mir. Und da waren ein paar Leute sehr geduldig mit mir und haben sich das immer alles lange angehört und so. Und irgendwann nach 2 Jahren aber mal saß ich mal zu Hause in meinem Studentenzimmer. Ich war damals schon in Würzburg und habe Jura studiert und habe mal wieder eine Bibel gelesen, habe da immer mal wieder reingeschnuppert. Und gerade habe ich so dieses Thema, wie ich nicht kann, irgendwie, ich lese da immer drin, aber letztendlich kann ich keine klare Entscheidung für Jesus treffen. Und dann bin ich über folgende Bibelstelle gestolpert. Steht in Markus im 9. Kapitel, Verse 22 bis 24. Da steht Folgendes drin. Ich muss die Geschichte nochmal kurz erzählen, da kommt jemand zu Jesus und möchte, dass jemand geheilt wird. Und er sagt zu Jesus, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus sagt, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Muss man anders betonen. Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und daraufhin der Mann wieder. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Stelle kann man jetzt mal so neutral lesen und kann sagen, okay, hat jemand nicht so ganz so einen starken Glauben, er weiß noch nicht so ganz genau Bescheid, aber er geht los, das greift für viele. An dem Morgen, als ich das gelesen habe, wusste ich, jetzt bin ich dran. Da war Jesus bei mir im Zimmer, in dieser Studentenbude, und hat gesagt, so Thorsten, ne, ich nehme das jetzt mal so hin. Ne, du bist einer, der weiß, der hat noch nicht alles erfasst irgendwie. Ne, aber jetzt mach doch mal einen Vertrauensschritt und sag jetzt endlich mal, dass es so ist. Das habe ich an dem Morgen gemacht. Und da hat sich die ganze Masse verändert danach. Danach habe ich verstanden, dass es so ist. Und dieser kleine Schritt, den ich da damals gegangen bin, das war genau damals wie diese Thomas-Geschichte, Jesus mir entgegenkommt und sagt, Thorsten, du musst jetzt noch nicht fertig sein, du musst nicht alles abgehakt haben, sondern jetzt vertrau mir mal, du glaubst ja daran schon, du weißt schon, dass ich lebe und dass es dem Grunde nach schon richtig ist und jetzt geh mal diesen Schritt und geh nach vorne und hör mal mit diesem blöden Gezweifel auf. Und ich habe es an dem Morgen auch gemacht. Und jetzt sage ich nochmal was zu dir. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die vielleicht schon längst so weit sind, so wie ich damals war vor 2 Jahren, die vielleicht auch schon so weit sind wie der Thomas an dem Morgen. Ne? Wenn du so weit bist, was hindert dich eigentlich daran, diesen letzten Schritt zu gehen? Warum machst du es eigentlich nicht? Und ich möchte dich einfach ermutigen, geh den Schritt einfach. Wenn du es heute geschnackelt hast, dann mach es heute Morgen. Komm nach vorne, sprich mit unserem Pastor, sprich mit mir vielleicht, sprich mit irgendjemandem von der Band. Das sind alles Leute, die gerne dir ein offenes Ohr leihen und die mit dir beten und die dir vielleicht nochmal so diese Entscheidung dann nochmal ein bisschen plakativer vor Augen stehen lassen, dass du nicht nur rausgehst und sagst, ja, ich entscheide mich jetzt mal und mach das irgendwann mal später. Lass diese Chance nicht an dir vorübergehen, wenn das so ist. Aber vielleicht ist es auch so, vielleicht fehlt dir einfach auch noch das Basiswissen und du weißt, eigentlich noch gar nicht so richtig, worüber ich heute gesprochen habe und was das alles so mit dem Jesus und mit der Kreuzigung und Auferstehung ganz genau zu bedeuten hat. Und wenn dir das Basiswissen fehlt, dann lade ich dich ein, komm mal in eine von unseren Mini-Churches. Das sind nämlich auch so Punkte wie damals, wie dieser Bibelkreis, in dem ich mal gewesen bin, in dem man in der Bibel liest und in dem offen Fragen gestellt werden können und die im Zweifel erlaubt sind. Und spielen mal ein paar Jahre Opposition oder vielleicht auch ein bisschen kürzer. Aber muss ja nicht so blöd sein wie ich, du kannst es ja schneller machen. Und stell diese Fragen und stell sie aber jemandem und geh nicht mit diesen Fragen nach Hause und lass sie unentschieden und entscheide dich dann gegen Jesus. Das ist nämlich die Konsequenz davon. Und mein abschließendes Wort ist, Zweifel ist nicht Gegenteil von Glaube, sondern der gehört dazu. Das ist ganz logisch, dass Zweifel mit dazu gehört, denn wenn ich keine Zweifel hätte, dann würde ich gar nicht glauben, dann würde ich ja wissen. Dann wäre alles abgehakt. Dann müsste ich gar nicht mehr dieses letzte Quäntchen davon aufbringen, dieses Vertrauen, was ich Gott gegenüber habe, in dem nicht alles bewiesen ist. Und auch in meinem Leben als Christ, an alle Christen jetzt nochmal abschließend gesprochen, in meinem Leben als Christ wird Zweifel lebenslanger Begleiter bleiben. Bei dem einen weniger, beim anderen mehr. Alle Leute, die mich gut kennen, die wissen, bei mir brodelt es manchmal auch hoch und nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr glauben würde, dass es Gott und Jesus gibt oder so, aber dass ich manchmal denke, ja, werden meine Gebete wirklich erhöht und geht alles jetzt wirklich so in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Und dazu sagt Jakobus etwas in seinem Brief. In Jakobus 1, Verse 6 und 7 steht drin, betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Das klingt hart und meint aber nicht, dass Gott ein Spielverderber ist, der mir nichts geben möchte. Das meint, Zweifel kann ich mit Jesus bekämpfen. Ich kann ihm diese Zweifel sagen. Entweder wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, ob ich an ihn glauben soll, oder auch wenn ich an ihn glaube und diese Bedenken habe. Verschweigt sie nicht und dann nehmt es einfach auf. Sammelt diese Erfahrung, die ihr mit Jesus gemacht habt und versucht, diese Zuversicht, euch für diese Zuversicht zu entscheiden. Und dann werdet ihr erleben, was passiert. Und ich wünsche euch jetzt einfach allen, die das gehört habt, geht nicht ohne Entscheidung. Vielleicht nicht heute, aber schiebt dieses Entscheidungsthema nicht ewig von euch weg.